Ja, am Sonntag, dem 17.02.2008, ist ja noch nicht so lange her, verkündet der ehemalige Chef der albanischen Untergrundarmee UÇK und jetzige Staatspräsident des Kosovo, Hashim Thaçi, auf Beschluss der Parlamentarischen Versammlung des Kosovo die Unabhängigkeit und damit, klar, das ist das Interessante jetzt an der Affäre, die Unabhängigkeit von der vom ehemaligen jugoslawischen Zentralstaat. Das ist der finale Akt. Und uns ist erstmal aufgefallen, eine ganze Öffentlichkeit hierzulande, die ständig kritisch meinungsbildend unterwegs ist, die findet diesen Akt der Unabhängigkeitserklärung, ein neuer Staat ist in der Welt, einfach das Allerselbstverständlichste. Das wird wie mit einem Schulterzucken zur Kenntnis genommen, als das war ja längst überfällig, da haben wir schon lange drauf gewartet. So alltäglich aber, wie die Meinungsmacher da tun, ist die Sache doch irgendwie nicht, weil so viel ist ja vielleicht noch erinnerlich, auch wenn die Etappen jetzt mittlerweile schon fast 10 Jahre her sind. Der Weg zur Abtrennung des Kosovo vom ehemaligen jugoslawischen Zentralstaat, der war ja nun wirklich mit Gewalt gesättigt. Da geht's los, da führt eine Untergrundbefreiungsarmee der Kosovo-Albaner, führt einen Guerillakampf, einen Guerillakrieg. Dann der jugoslawische Staat antwortet mit Polizei- und Militäroperationen zunehmend ausgreifender auf diese Kampflage. Es gibt Vertreibungen, ethnische Säuberungen in diesem Laden und schlussendlich gibt's einen ausgewachsenen Krieg der NATO, also des mächtigsten Kriegsbündnisses der Erde, gegen Serbien. Dem entnehme ich erstmal eine ganz schlichte Sache. So geht's also zu, wenn Nationalismen aufeinandertreffen, wenn Staatsvölker unter Anleitung ihrer Chefs und solche, die das überhaupt erst werden wollen, ihr Recht auf die richtige Herrschaft, auf die eigene, auf die völkisch sauber sortierte Herrschaft gegeneinander durchfechten und wenn dann obendrauf westliche Friedensmächte mit Joschka Fischers und solchen Gestalten an der Spitze ihre Verantwortung wahrnehmen. Da frage ich mich ausgerechnet, da soll man Partei ergreifen? Diese Unterscheidungskünste, die da an den Tag gelegt werden, zwischen bösem Nationalismus und diesem unwidersprechlich guten Recht eines unterdrückten Volks, die hier in der Öffentlichkeit zirkulieren, die hier immer ganz klar entschieden sind, das bedrängte Albanertum, was jetzt endlich seine Selbstbestimmung realisiert, die, will ich mal behaupten, können unmöglich ihren Grund in der Sache haben. Die Gleichheit in der Sache, um die es denen da geht und die die ganze Sache so unsympathisch macht, will ich mal an 2 Argumenten abwickeln. Einmal, wenn man die Zeitungen aufgeschlagen hat, nachdem der Kosovo erstmal in Protektorat der Westmächte verwandelt worden ist, kommen später noch zu den ganzen Sachen, da hatten jedenfalls die Albaner nichts Besseres zu tun, als das feindliche Volk, das sie ja in den Serben ausmachen, das ja für sie der Beleg ist, da sind Fremde, die gehören nicht hierher, die sind eigentlich Angehörige eines Feindstaats, ja, dass sie die mit genau jener rassistisch motivierten Brutalität verfolgt haben, die sie den Serben immer vorgeworfen haben. Ausgrenzung, alltäglicher Terror im größeren und kleineren Maßstab, brennende Häuser, Vertreibung und all diese Schönheiten. Könnte man auch fragen, wieso jetzt keine humanitäre Intervention zur Rettung des bedrängten Serbentums fällig ist? Lässt sich aus der Sache da nur wirklich nicht erschließen, ergibt sich aus dem Geschehen vor Ort endgültig nicht. Und es tun solche Kröten ja dann immer, die einen wie die anderen, in der Berufung auf ihr höheres historisches Recht. Wir waren schon immer da, unser Volksstamm und. Da kann man aber sich auch mal ein bisschen was dran klar machen. Und zwar, an solchen historischen Sternstunden, die den eigenen Anspruch dann auf das Amsefeld in dem Fall da begründen, mangelt es sowieso keiner der beiden Seiten. Wenn Staaten entstehen, da gibt's einfach keinen auf der Welt, wo der Sache nach das nicht durch Gewalt entschieden ist. Punktum. Und das Resultat solcher Abschlachtungskunststücke, das erhält dann übrigens in der geschichtlichen Legendenbildung die höheren Weihen eines unwidersprechlichen Rechts. Und was die geschichtlichen Großtaten sind, die das unwidersprechliche Recht des eigenen Volkes begründen, sind in der Regel dann auch immer was? Vergangene Gewaltexzesse. Ich habe es eigentlich nachgeschlagen, aber schon wieder vergessen, wer auf dem Amsefeld irgendwann wen in Blut ersäuft hat und warum deswegen die eigene Nation da recht hat. Jedenfalls funktionieren die Nationalismen da, die da ins Feld gehen, spiegelbildlich. Die sind da sowohl in ihrem Gewaltcharakter als auch in dem legendenbildenden Mythos und all dem sind die total identisch und das macht uns den Nationalismus der Serben wie der Kosovaren, der Kosovo-Albaner gleichermaßen unsympathisch. Wenn also hierzulande in der Öffentlichkeit, das war der erste Gedanke, die Serben als die ausgemachten Übeltäter erscheinen, dann liegt das am parteilichen Blick, der hier herrscht und über den wir später noch ein paar Gründe verlauten lassen werden. Dass der aber auch anders ausfallen kann, sieht man simpel daran, dass Russland, auch eine entscheidende Macht auf der Welt, zumindest will sie das sein, für die territoriale Integrität der Serben sich stark macht, also ne, dass Serbiens Hoheit über den Kosovo weiter zu gelten hätte. Und auch in der EU, in Europa, gibt es Staaten immerhin vom Kaliber Spaniens, die mit Blick auf ihre Separatisten, die Basken, die da seit ewig und drei Tagen keine Ruhe geben wollen, auch sich dafür aussprechen, nein, das ist eigentlich völkerrechtswidrig, dass der Kosovo jetzt als eigener Staat ins Leben tritt. Weil aber Parteilichkeit für die eine wie für die andere Seite eben nichts taugt, soll hier und heute einmal ein Blick auf die Zwecke der beteiligten Parteien vor Ort und der imperialistisch interessierten Welt geworfen werden. Dann kommt man nämlich endgültig auf ganz andere Urteile, als dem einen oder anderen Nationalismus gutes Gelingen zu wünschen.
Gut, ich greife mal den Hinweis auf, in Spanien oder in Russland, da definiert man die Unabhängigkeitsbestrebungen des Kosovo respektive der Kosovo-Albaner ganz glasklar als separatistische Bestrebungen, die man bei sich daheim im eigenen Laden garantiert nicht dulden wollte. Hierzulande hat man bevorzugt man eher die Lesart von das Recht auf Selbstbestimmung auf Seiten der Kosovo-Albaner. Naja, das liegt unter anderem auch noch daran, dass man hierzulande von solchen separatistischen Bestrebungen bisher verschont geblieben ist, weil die oberfränkische Befreiungsfront, die macht halt immer gar so wenig von sich her und von sich reden. In Großbritannien scheint man das so ähnlich zu sehen. Auch da favorisiert man ja den Unabhängigkeitskampf der Kosovo-Albaner. Obwohl, bei den Briten, die sollen da vielleicht ein bisschen aufpassen. Zumindest habe ich letzte Woche in der Zeitung gelesen, dass der klassische James Bond 007 Darsteller, der Sean Connery, der ist ja Schotte und der hat ein Interview gegeben, in dem er sagt, obwohl er schon an die 80 ist oder so etwas, erwartet er, dass zu seinen Lebzeiten noch die schottische Unabhängigkeit da zustande kommt. Also Briten, aufgepasst. Aber ich will mich sowieso nicht in diese unappetitlichen Streitigkeiten, wem jetzt das höhere Recht gebührt, dem freiheitsdurstigen Völkchen oder den üblen Separatisten, die dann von ihrem ursprünglichen Laden mit allem Recht und aller Gewalt verfolgt werden. Da will ich mich wirklich nicht einmischen, sondern halt noch einmal darauf hinweisen, dass Staaten separatistische Bestrebungen einzelner Volksteile als einen Angriff auf die heiligsten Kühe ihrer Souveränität zu werten pflegen und dementsprechend radikal und mit aller gebotenen Gewalt zu Werke gehen. Die Unteilbarkeit und Unwidersprechlichkeit des politischen Herrschaftsanspruchs, die Hoheit über Territorium und Volk, das ist Inbegriff von jedem Staatsprogramm und damit in den Augen seiner Veranstalter jede Leiche wert, die bei ihrer Durchsetzung auf Seiten von Freund und Feind anfällt. Nach der Seite hin, also wohlgemerkt, ganz im Sinne staatlicher Logik, die ich nicht teile, sondern kritisiere, aber im Sinne staatlicher Logik sehr folgerichtig, ist damals also auch der jugoslawische Zentralstaat oder das Restjugoslawien und später Serbien erst einmal gewaltsam gegen die aufständischen Albaner vorgegangen. Ja, damit aus einer solchen Affäre mehr wird als eine innere Angelegenheit, die unter die Rubrik Aufstandsbekämpfung fällt, ist dann folglich auch mehr verlangt als der völkisch angeheizte Wille von Separatisten, der diese Fremdherrschaft da nicht mehr aushalten mag. Es wäre dies halt eine Frage der Gewalt, die die Albaner gegen die Serben aufzubieten haben. Und wenn diese Gewalt sich dementsprechend ausgetobt hat, dann zeitigt sie das Ergebnis, dass die bessere Gewalt sich durchsetzt. Jedermann weiß, dass es im Kosovo anders gekommen ist. Dass der Guerillakrieg der Kosovo-Albaner andere Erfolge gezeitigt hat, als die ähnlich gelagerten Anstrengungen von Tausenden von Völkerschaften auf der Welt, Kurden, Basken, was weiß ich alles, also dass dort im Kosovo die Albaner was anderes geputzt haben, das liegt am Ende nicht an ihnen, sondern an dem Interesse, dass höhere Mächte an diesem Schauplatz nehmen. Höhere Mächte ganz im diesseitigen Sinn, also europäische Führungsmächte, allen voran unser gutes Deutschland, sowie die USA, die haben schon diese ganze Zerlegung des ehemaligen Jugoslawien als eine einzigste Gelegenheit aufgefasst und ergriffen, in diesen Konflikt einzugreifen und sich sogar als die entscheidende Größe in diesem Konflikt zu positionieren. Also ich will mich jetzt nicht äußern über die Gründe dafür, dass das ehemalige Jugoslawien sich seinerzeit zerlegt hat. Da käme ich in Gefahr, leicht mich zu verplaudern. Ich will bloß für unseren Zusammenhang hier darauf aufmerksam machen, zu der damaligen Zeit. Das spielt sicherlich eine Rolle auch für das Zerlegen von Ex-Jugoslawien. Da war es sowieso modern, die Staatenlandkarte ein bisschen umzuschreiben. Zum Beispiel der ehemalige souveräne Staat DDR ist von der Landkarte verschwunden. Und der deutsche Nationalismus hat einen Generaltriumph seinerzeit gefeiert, indem er die Wiedervereinigung herbeigeführt hat. Mit solchen nationalistischen Visionen würde man da wahrscheinlich heutzutage dazu sagen. In der Birne sind damals politisch interessierte Eliten im ehemaligen Jugoslawien angetreten und haben ihren alten Staat zerlegt. Sie sind gleich mit dem entsprechenden Handwerkszeug für diesen Zweck zugange gewesen, halt mit so viel Gewalt, wie sie nur aufbieten konnten. Und man kann sich ja vielleicht noch erinnern, wie damals die Parole hierzulande geheißen hat. Die hat geheißen ungefähr so: 500 Kilometer südlich von München tobt ein Krieg. Das geht uns etwas an. Tja, fragt sich nur was. Dieses 500 Kilometer von München tobt ein Krieg, das geht uns etwas an. Das war todsicher bei uns daheim nicht so gemeint, dass man diesen nationalistischen Wahn, der dort unten sich auf die Socken macht und entsprechend gewalttätig wird, dass man den etwa kritisiert. Nein, für so etwas hat man Verständnis. Oder schon gleich wäre auch nicht in Frage gekommen, man hat die Idioten, die völkischen Idioten von da unten kritisiert, hat nichts geputzt und dann sagt man, ja, dann sollen die sich halt ihre Köpfe einschlagen. Das geht uns weiters nichts an. In diesen völkischen Wahn lassen wir uns doch nicht hineinziehen. Nein, das Gegenteil war der Sinn dieser Botschaft: 500 Kilometer von München entfernt tobt ein Krieg. Genau das Gegenteil. Das geht uns sehr wohl etwas an. Oder gerade das geht uns sehr viel an. Da werden gerade neue Staaten ausgekämpft. Neue Grenzen werden gesetzt. Die Landkarte, die Staatenlandkarte, die politische Landkarte von Europa wird gerade neu gezogen. Das geht uns etwas an. Hier sind Gewaltfragen zu klären. Und das geht uns total etwas an. Dieses 500 Kilometer südlich von München war ja so ungefähr der Hinweis darauf, das ist eine Region, die ist von uns als europäischer oder auch speziell deutscher Hinterhof verplant. Das ist ja diese zynische Ausdrucksweise, die man nicht zuletzt von Seiten der USA kennt, dass der politische Verstand, dem ist es mal wieder arschklar, dass mindere Staaten gegenüber dem politischen Schwergewicht in ihrer Nachbarschaft quasi wie von selber dazu verdonnert sind, sich mit ihrer Souveränität und mit dem Gebrauch ihrer Souveränität an diesem politischen Schwergewicht auszurichten. So ähnlich hat man in Europa den Balkan auch gesehen. Und wenn sich dann jetzt ohne Bestellung auf eigene Faust dort die Völkerschaften unter politischer Anleitung ihrer Eliten auf die Socken machen, ihren bisherigen Staat zu zerlegen und sich ethnisch neu aufzubauen, dann ist das eine einzigste Herausforderung an die politischen Schwergewichte, zum Beispiel Bundesrepublik Deutschland, an die staatlichen Aufseher über die Grenzen, die da gezogen werden, an die staatlichen Aufseher über die Gewaltverhältnisse andernorts, an die staatlichen Aufseher, die deswegen an Gewaltfragen andernorts äußerst interessiert sind und sich einmischen in diese Gewaltfragen, um sie zu klären, nämlich wie zu klären und womit zu klären, was dabei herauskommt, das ist ihre, der höheren Mächte, Obliegenheit und der Weg, den sie dafür wählen, naja, der liegt auf der Hand. Wenn es schon um die Klärung von Staatenbildung, also erlesene Gewaltfragen geht, dann sind sie mit ihrer überlegenen Gewalt zum Weltordnen befugt. Sie bzw. die Koalitionen, die diese befugten Weltordner dann jeweils zustande bringen.
Und dieselben Mächte, die durch den Einsatz ihrer in der NATO versammelten Kriegsmaschinerie im Frühjahr 99 überhaupt für die faktische Abtrennung der Provinz vom Gesamtstaat gesorgt und in ein von ihnen beaufsichtigtes Protektorat verwandelt haben. Dieselben Mächte, und den Charakter hat der Heinz ja jetzt sehr gut dargestellt, dieselben Mächte bestehen jetzt darauf, dass die staatliche Selbstständigkeit der Albaner kosovarischer Provenienz jetzt absolut unwidersprechlich zu gelten hat. Der erste Adressat natürlich, da sind noch mehr mit gemeint, aber der erste Adressat dafür ist natürlich Serbien, das ist das letzte Schrumpfungsprodukt des ehemaligen Jugoslawien. Serbien hat das zu respektieren als das Machtwort der Aufsichtsnation. Dieser Anspruch, dass der Kosovo jetzt ein eigener Staat ist, der wird für die Regierung in Belgrad regelrecht zur Nagelprobe erhoben. Diese von Amerika und den führenden EU-Staaten lizenzierte Staatsgründung hat von der serbischen Staatsführung jetzt unbedingt anerkannt zu werden. Und die hat damit jeden Anspruch auf die Wiederherstellung ihrer Hoheit über dieses Stück Land endgültig dran zu geben. Wenn sie das tut, dann kann damit Serbien, Rest Jugoslawien, mit dieser Unterwerfung unter diesen Anspruch, den die Westmächte mit dieser Sezession in die Welt setzen, dann kann Serbien vielleicht auch mal die Rolle des Paria, des Außenseiters der Staatenwelt vielleicht auch irgendwann mal wieder loswerden. Da muss man mal ein Argument sagen, wie wird man denn eigentlich? Wie macht man denn Karriere quasi von einem ordentlichen Staat hin zu einem Ordnungsfall, der von den westlichen Aufsichtsmächten mit Krieg und sonst was überhaupt erstmal wieder in die Reihe gebracht werden muss? Naja, seinerzeit war es so, dass als die ganzen politisch ambitionierten Eliten, von denen der Heinz gesprochen hat, sich aufgemacht haben und den Gesamtstaat Jugoslawien als Fessel für ihren besonderen Nationalismus begriffen haben, als es hieß, das müssen wir zerlegen, wir müssen frei werden von diesem Ding, da herrschte erstmal im Lager der führenden westlichen Mächte Uneinigkeit. Wie stellt man sich dazu? Es geht einen etwas an, das haben wir gerade versucht zu analysieren, es geht einen etwas an, aber jetzt ist erstmal offen, wie entscheidet man sich eigentlich? Und dann die deutschen Spezialisten für Wiedervereinigung allen voran, hat man sich darauf geeinigt, eine Zerlegung dieses Staatstrumms in ein Ensemble von Kleinstaaten. Das ist etwas, das ist genau die richtige passende Perspektive für sowas wie die Einrichtung eines Hinterhofs. Weil die ganzen staatlichen kleinen Produkte, die dann dabei rauskommen, die leben doch sowieso vom Machtwort, von der Geburtshelferei der westlichen dicken Mächte und haben doch damit quasi sowas wie, drückt man es mal moralisch aus, die Dankbarkeit, sachlicher die Abhängigkeit von ihren europäischen, amerikanischen Führungsnationen geradezu mit eingebaut. Also wurde in der Optik das ehemalige Jugoslawien als ein Hindernis, als ein Trumm, das unhandlich wird, plötzlich beurteilt, wurde dazu definiert und damit und mit der Insrechtsetzung der Kleinstaaterei gesagt, dem habt ihr euch zu beugen. Naja, als Staat, der was auf sich hält, haben die erstmal nicht einfach gesagt, ja gut, unser Territorium weg, unser Volk weg, das, ne, die heiligen Besitzstände einer Nation, sondern haben hinhaltenden Widerstand gegen diese Aktionen der Separatisten geleistet, gegen den Willen des Westens damit, und haben sich so Stück für Stück, wie sie sich dem Zerlegen ihres Staates nicht gebeugt haben, in einen Ordnungsfall verwandelt. Und jetzt merke wohl, die haben nicht mal ein antieuropäisches Programm gehabt. Die haben nicht gesagt, der Westen, ach, den wollen sie bekämpfen. Nein, die haben eigentlich gegen diesen Beschluss aus Europa, aus Washington, zunächst mal nur darauf bestanden, hey, nein, es gilt doch wohl, unsere territoriale Integrität steht im Völkerrecht. So niedrigschwellig ist es also, wenn man von den Weltaufsichtsmächten, den herausragenden Ordnungsmächten, plötzlich vom anerkannten Staat zu einem Aufsichtsfall befördert. Insofern ist die Anerkennung des über sie verhängten Urteilsspruchs, diese Sezession ist rechtsgültig, das Recht des serbischen Staates reicht nicht mehr bis dahin, reicht nicht weiter als bis jetzt an die neuen Grenzen des Kosovo und so weiter, reicht nicht weiter als bis dahin, wo es die westlichen Mächte definieren. Das ist die bleibende Bringschuld Belgrads gegenüber uns, gegenüber Europa, gegenüber Washington, zumindest gegenüber Europa, da wo es sich einig ist, was jetzt aus diesem Ding da werden soll. Das ist die Klarstellung. Bei den führenden Nationen in EU und NATO liegt die Entscheidungsmacht über Bestand, Reichweite und Status der Machtansprüche aller Parteien da vor Ort auf diesem Balkan. Diese Mächte behalten sich die Entscheidung vor über das Wohl und Wehe, den Bestand oder die Zerlegung der Staaten auf dem Balkan, und etablieren sich, und auf dem Anspruch bestehen sie gegenüber allen, als die Instanz, die nicht einfach als eine interessierte Partei mit involviert ist in die Händel, die da vor sich gehen, sondern eben als die übergeordnete Partei, als die Instanz, die quasi wie der oberste Richter und Schiedsrichter allen dazu weist, was für Rechte und Pflichten sie eigentlich haben. Dem hat sich Belgrad jetzt in der Anerkennung der Sezession zu beugen, und davon hängen dann die europäischen Perspektiven dieses jugoslawischen Rumpfstaats da ab.
Ja, ich sag mal kurz, was bisher rausgekommen sein sollte. Es gibt zwei konträre Lesarten über diese Unabhängigkeitserklärung des Kosovo, die neulich gelaufen ist. Die hierzulande favorisierte heißt, na, war doch längst überfällig, die gerechte Freiheitsbestrebung der Kosovo-Albaner. Die gegensätzliche heißt, die wird zum Beispiel in Russland, aber auch in Spanien favorisiert, das kommt nicht in die Tüte, das ist kein international anerkennenswerter Rechtsakt, weil dort haben Separatisten die Souveränität eines bestehenden Staatswesens gestört. Naja, offenkundig ist, welche Lesart man favorisiert, geht aus dieser Sache selber gar nicht hervor, sondern geht hervor aus der politischen Stellung, die der jeweilige Interessent zu dieser Affäre einnimmt. Zweitens wollten wir dargestellt haben, was aus diesem Kampf zwischen Serben und Kosovaren am Ende geworden ist, das lag gar nicht in der Hand dieser beiden Streitparteien, sondern das haben höhere Mächte zu ihrer Angelegenheit gemacht. In Europa, diese höheren Mächte, ich nenne keine Namen, haben sich den Balkan als ihren Hinterhof ausersehen. Die USA sehen sowieso gewissermaßen die ganze Welt als ihren Hinterhof an. Infolgedessen haben diese Mächte sich herausgefordert gefühlt durch diesen Staatszerlegungs- respektive Staatsgründungskrieg, der vor 15 Jahren oder so in Ex-Jugoslawien losgegangen ist. Diese höheren Mächte sind die entscheidenden Subjekte für das, was daraus wird. Auf die Botschaft legen wir den größten Wert. Deswegen will ich die Sache jetzt nochmal von einem anderen Blickpunkt her erläutern, damit klar wird, wie wir uns das zurechtgelegt haben. Das geht so. Es gibt ja bekanntlich diese kritische Parole gegen Kriege, die da heißt, kein Blut für Öl. Die ist von Haus aus eine schwache Kritikparole, weil der sie verwendet, der teilt ja ungefähr mit, Öl hält er für ein niedriges Motiv, um Blut zu vergießen und könnte sich scheinbar edlere Motive durchaus vorstellen. Jetzt ist mir in Erinnerung geblieben, unauslöschlich, dass anno 1999, als die NATO einen Krieg gegen Restjugoslawien wegen dem Kosovo angezettelt hat, dass zu diesem Zeitpunkt unter rot-grüner Verantwortung sich ganz speziell der damalige Außenminister Joschka Fischer viel Mühe gegeben hat, und dafür hat er sich am Ende dann glatt noch ein Ei auf dem grünen Parteitag eingefangen. Jedenfalls hat er sich unglaublich viel Mühe gegeben, moralisch zu rechtfertigen, warum Deutschland in diesen Krieg da ziehen muss. Und da hat er sich gewissermaßen die Schwachheit dieser Parole kein Blut für Öl zunutze gemacht, um zu sagen, hier im Kosovo, da hat Deutschland überhaupt kein materielles Interesse. Im Kosovo gibt es keinen Tropfen Öl. Im Kosovo gibt es überhaupt keine Bodenschätzchen oder irgend so etwas, die man ausbeuten könnte. Auch auf das ausbeutbare Menschenmaterial des Kosovo ist kein Kapitalist irgendwo scharf. Kosovo ist auch keine unentbehrliche Gegend, wo man eine Pipeline, wo man das Öl durchleitet, hinlegen müsste oder irgend so etwas. Also, da hat er ganz genüsslich drauf herumgeritten, kein quasi für einen bürgerlichen Verstand nachvollziehbares materielles Motiv ist bei dieser Sorte Kriegführung vom Standpunkt Deutschlands aus dingfest zu machen. Infolgedessen ist das unabweisbar. Deutschland handelt nicht aus Interessiertheit an Öl, sondern aus schierer Humanität. Deutschland kann endgültig nimmer zusehen, wie diese armen Kosovaren da gequält werden. Und die ganze NATO kann kein Blut sehen. Naja, die Folge davon war bekanntlich gewesen. Man macht einen veritablen Krieg gegen Ex- oder Rest-Jugoslawien. Da werden dann so geschätzte 50.000 Jugo-Leute abgemurkst und einen ganzen Haufen andere werden ihre Lebensgrundlagen beraubt. Da können die Leute dann wieder gleich sehr viel Blut sehen. Also wofür die ganze Story von mir jetzt nochmal aufgetischt worden ist, das ist deswegen. Ich will gerade sagen, es gibt innerhalb der Konkurrenz der modernen Staaten einen höheren Gesichtspunkt als den Gesichtspunkt, an auswärtigem Öl zu verdienen oder so etwas. Gerade dann, wenn gar kein Öl in irgendeiner Gegend vorkommt, wenn dort das ausbeutbare Gut gar nicht auszumachen ist, dann ist nichtsdestotrotz das Interesse der höheren Gewalten zugange, eine höhere Sorte Macht auszuüben, als die, sich irgendwo breit zu machen und zu sagen, die Ölquelle gehört mir. Das Höhere dran ist, diese Mächte wollen den Gewalthaushalt sozusagen in Europa und wenn es geht auf der ganzen Welt kontrollieren, den Gewalthaushalt im Gewaltgebrauch zwischen souveränen Staaten und notfalls und als Ausweis ihrer Kompetenz für so etwas sind die ihnen genehmen Resultate mit Krieg herbeizuführen. Weltaufsicht ist also die anspruchsvollste, die oberste Etage von Weltherrschaft, weil da geht es darum, mit dem Recht der höheren Gewalt andere Staaten, andere Souveräne so auszurichten, dass sie den Respekt vor der Macht der Aufseher geradezu in ihre Staatsräson, in ihre souveräne Staatsräson eingebaut haben und auf die Herbeiführung eines solchen Zustandes. Darauf geht diese Sorte Einmischungs- und Unterordnungswesen, das sich das Landkartenschreiben, auch wenn andere es lostreten, ohne die eigene entscheidende Eingriffsbefugnis gar nicht vorstellen mag. Und diese Sorte Kooperation machen die westlichen beteiligten Staaten dann zur unhintergehbaren Bedingung für die nationalen Perspektiven von all diesen alten und neuen Staatsgebilden auf dem Balkan. Die sind anders, denn als Unterordnung und Einsortierung in einen aus Europa West und den USA gestifteten Hinterhof nicht zu haben.
Und die jüngste Unabhängigkeit des Staates, den wir da vor uns haben, der ist eben ein Produkt, die ist ein Produkt dieser Aufsichtsmächte. Und die stellen auch gleich klar, wie das eigentlich gemeint ist. Ich will jetzt nur einen kurzen Überblick nochmal machen. Es liegt ja auf der Hand, mit den Argumenten, die wir bisher gesagt haben, dass weder die nationalen Ambitionen eines befreiten Kosovo noch auch irgendwie das Wohlergehen der ehemals bedrängten Albaner jetzt die außenpolitische Leitlinie der europäischen oder amerikanischen Ordnungsstifter da überhaupt sein kann. Das staatliche Konstrukt, das mit dem Kosovo in die Welt gesetzt wird, das ist insofern schon ein interessantes Ding. Das ist ja jetzt eine Staatsgründung von Gnaden mit der Gewalt, mit dem Recht der europäischen Aufsichtsmächte. Und das hat aber, wenn man sich das mal nüchtern betrachtet, alle Insignien dessen an sich, was man sonst vom politischen Sachverstand als Failing State serviert bekommt. Also Failed States sind doch die, bei denen geht eigentlich gar nichts mehr. Da ist der Laden ziemlich zerrupft. Da gibt es kaum noch Lebensbedingungen. Da funktioniert die politische Hoheit nicht. Und ich will sagen, das, was die da gründen, hat eigentlich fast alle Merkmale eines solchen Failing States an sich. Mal ganz kurz einen Überblick drüber. Von der Ökonomie, die Grundlage eines geregelten Staatslebens abgäbe, ist in diesem Laden dahin einfach nichts zu sehen. Hierzulande kursieren Zahlen über die Arbeitslosenquote, das ist ja hier immer ein gutes Indiz für irgendwas, was in der Wirtschaft passiert. Und diese Zahlen, die da kursieren, die belaufen sich auf 60-80%, je nach Blatt, würde da Arbeitslosigkeit herrschen. Jetzt belegen eigentlich diese Zahlen außer die Idiotie eines so sich zu Wort meldenden wirtschaftlichen Sachverstands im Wesentlichen eins. Von der Ökonomie im eigentlichen Sinne, von der die Leute leben, an der Staat sich bereichert, kann da einfach nicht die Rede sein. Da sind nicht 20% dann normal beschäftigt. Da gibt's nichts. Und das, was es da alles nicht gibt, das ist ein Abbruchunternehmen, das ist eine einzige Ruine. Da beziehen sich auch die Aufsichtsmächte nicht so drauf, dass sie sagen, naja, da muss was hin, da müssen wir was springen lassen. Das Argument kam ja gerade schon vor. Da gibt es überhaupt keine großen ökonomischen Interessen dran. Und der Marshallplan für dieses Fleckchen Erde sieht dann ungefähr so aus, dass man die Truppen bezahlen muss und dass ansonsten die Zivilverwaltung da, die man selber stellt, irgendwie noch ein bisschen Geld für Diplomaten, Koks und Nutten braucht. Und das gibt's da dann auch. Dass man also auf einem befreiten Flecken Erde, dem der versammelte Imperialismus Recht zum Recht verholfen hat, auch nur ein irgendwie ordentliches Leben hat, ein Auskommen, sich anständig durchschlagen kann, das ist einfach nicht mit ihm begriffen, wenn die reichsten und mächtigsten Nationen der Welt einen Staat in die Welt setzen. Zweitens, wir haben schon gehört, ne? Die heiligen Kühe der staatlichen Souveränität, ein Volk. Für den neuen Staat gilt, da haben die westlichen Aufsichtsmächte keinen Zweifel dran gelassen, der Schutz der serbischen Minderheit gehört in den unbedingt abzuarbeitenden Aufgabenkatalog dieser neuen Nation. Das heißt, erst wird dieser völkisch aufgehetzte Wille vom Westen ins Recht gesetzt. Ja, ihr habt ein Recht auf einen eigenen Staat, das ist ein Freiheitsdurst, der sich da meldet, dem kann sich niemand entziehen. Und jetzt werden ausgerechnet die, die mit ihrem völkisch motivierten Kampf da losziehen, werden auf das Zusammenleben mit dem ehemaligen, und sind wir mal ehrlich, nicht bloß ehemaligen, sondern immer noch so betrachteten Feind vergattert. Multiethnisches Zusammenleben müssen die jetzt leisten. Damit ist klargestellt, damit demonstrieren diese Ordnungsmächte, dass nicht sie sich zum Instrument für albanische Aufstandsinteressen machen, dass nicht sie Helfershelfer und Wasserträger dafür sind, dass irgendwer sich so seinen Staat gründet, sondern umgekehrt, dass ihr Wille gilt und dass sie sich zuordnen, wer irgendwo auf der Welt mit irgendwas unterwegs ist. Die politische Hoheit über dieses Stück Land, die bleibt letztinstanzlich auf absehbare Zeit sowieso bei den Einrichtern dieser Nation. Die haben in Gestalt der UNMIG, das ist die UN-Mission für die Zivilverwaltung, eben die zivile Hoheit inne. Die haben einen hohen Repräsentanten, der hat ein Vetorecht bei allen Entscheidungen, die die kosovarischen politischen Institutionen sich zumessen, also die sie veranstalten. Sie haben sowieso die letzte Entscheidungshoheit über was können Edikte, Gesetze erlassen. Und die militärische Macht liegt ohnehin in diesem Ding bei den KFOR-Truppen der NATO. Was also mit dem Kosovo da in die Welt gesetzt ist, ist von vornherein eine Nation mit äußerst beschränkter Souveränität. Damit, mit diesen ganzen Bedingungen, unter denen sie diesen Nationalismus da stellen, mit denen sie dieses Konstrukt da ausstatten, verordnen die Aufsichtsmächte sämtlichen Parteien vor Ort einen Status quo, der sich mit deren Interessen, Ansprüchen keiner Weise verträgt. Dazu nur ganz kurz. Im Teletext habe ich es gesehen, ansonsten gar nicht groß in den Nachrichten. In der Nacht der Unabhängigkeitsfeiern, da wurde viel berichtet über die Belgrader Demonstrationen gegen diese Unabhängigkeit. Eine nette Fußnote aber darüber, was das für widersprüchliche Ansprüche sind, hat man auch darin gehabt. Da gab es erstmal von albanischer Seite kleinere Anschläge gegen die Einrichtungen des Westens im Land. Das nur als Beleg. Keiner der Ansprüche vor Ort ist irgendwie saturiert, ist irgendwie zufriedengestellt. Stattdessen sind da eingerichtet lauter Gegensätze, die mehr das Zeug für Krieg und Bürgerkrieg haben. Die Risikobereitschaft also, die federführenden Mächte bei der Einrichtung, Ausrichtung, Einsortierung dieses Hinterhofs da eingehen, heißt für die Parteien vor Ort, ihr habt euch unserem Urteilsspruch einfach unterzuordnen. Ob eure Interessen dabei befriedigt sind oder nicht, egal als was, egal wer, ob als Mitglied der politischen Elite von irgendeinem Laden oder als Fußvolk. Nein, ihr habt euch diesem Diktat zu beugen. Ihr habt die eingerichtete Scheiße auszuhalten, und ansonsten die Schnauze zu halten. Das sind die Perspektiven, die sie kriegen.
Ja, also die Unabhängigkeit des neuen Staates Kosovo ist gleich seine Unterstellung unter eine bedingte Souveränität der Aufsichtsmächte. So sagen die ja selber, ne? Bedingte Souveränität und Protektorat. Das sind ja nicht unsere Vokabeln, die wir dafür erfunden hätten. So sagen die ja selber zu ihrem Gebilde. Also diese höchst merkwürdige Gleichung von neuer souveräner Staat Kosovo und bedingte Souveränität, überwacht und kontrolliert durch Aufsichtsmächte. Das soll jedenfalls die vorläufige Endlösung dieses Altfalls der kriegsmäßigen Ordnungsstiftung aus den späten 90er Jahren sein. Was sich die Aufsichtsmächte jedenfalls jetzt dafür vorgenommen haben. Jetzt ist für den letzten Teil der Sendung noch eine Präzisierung notwendig. Wer ist denn das, dieses Sie, die Aufsichtsmächte, der Westen oder die NATO? Naja, ein kollektives Handeln von diesen Kollektiven ist in diesen Fragen ja nicht in Abrede zu stellen. Es war in der Tat die NATO, die diesen 99er Krieg da gegen Restjugoslawien geführt hat. Bloß die Präzisierung, die ich jetzt anpeile, die geht darauf, klarzustellen, diese Kollektive, der Westen, die NATO, die handeln nur so weit gemeinsam, wie sie sich als Konkurrenten jeweils auf etwas einigen können. Das ist übrigens logisch gesehen die direkte Folgerung aus dem Befund von vorhin, dass sich gewisse Staaten als Staaten, als Mächte höherer Ordnung einstufen und dem minderen Rest der souveränen Staatenwelt in ihrer Eigenschaft als Weltordner gegenübertreten. Ja, jetzt ist der Hammer, diese Weltordner, die sind gleich in der Mehrzahl unterwegs. Es gibt da verschiedene, die dafür in Frage kommen, in dieser herrlichen olympischen Disziplin, Wettbewerbsdisziplin namens Weltordnung, etwas zu putzen. Und wenn es schon darum geht, die eigene, überlegene Gewalt minder tüchtigen Staaten als deren Staatsraison einzupflanzen, die in all ihrer Souveränität immer berücksichtigen müssen, dann ist es ja arschklar, dass innerhalb der sich zur Weltordnung berufen fühlenden Mächte ebenfalls eine Konkurrenz der Gewalten zugange ist. Und die läuft, insofern sie sich nicht direkt gegeneinander richtet, läuft sie dann erst einmal auf der Ebene ab. Es gibt eine Konkurrenz der Weltordner-Nationen. Wer das Patent auf seine jeweilige Definition, wie jetzt die Ordnung vor Ort zu gehen habe, der die anderen darauf festlegen kann. Übrigens, dass immer schon viel mehr als der Balkan gemeint war bei diesen sogenannten Balkankriegen, dass die immer schon exemplarisch standen für was viel mehr, das sieht man ja nicht zuletzt an den ebenfalls eingemischten, aber von hierzulande aus abgelehnten zusätzlichen Aspiranten auf Weltordnung, also speziell Russland und China, dass die immer schon mitgemeint waren, wenn westliche Mächte den Balkan ordnen wollten. Das zeigt, wie ambitioniert diese Disziplin der Weltordnung ausfällt. Im Jahre 99 galt es da zum Beispiel, ein durch 8 Jahre Jelzin-Herrschaft geschwächtes Russland endgültig aus seiner Interessenssphäre Osteuropa auszumischen. Und soweit dieses Interesse geteilt worden ist, gab es ja auch tatsächlich eine Einigung innerhalb des Westens, sodass man da diesen Ausdruck der Westen insoweit mit Recht anwenden kann. Tja, heutzutage ist die Stellung zu Russland in der Kosovo-Frage sehr bezeichnend. Heutzutage, nach 8 Jahren Putin, dem es, was von meinem Standpunkt aus übrigens kein Kompliment ist, jedenfalls gelungen ist, den staatlichen Erosionsprozess von Russland zu stoppen und tendenziell umzukehren, der dann auch sich wieder kräftiger, bemerkbarer in die Weltordnung einmischen will. Naja, da ist eine Eindämmung dieses sich wieder mit Aussicht auf Erfolg zu Wort meldenden Rivalen um Weltordnung namens Russland schon im Programm. Doch bereits beim Wie hat es einen heftigen Streit zwischen den USA und europäischen Mächten gegeben. Bei dem Wie, wie man heutzutage in der Kosovo-Sache die Russen ausmischt. Da haben die USA frisch, fromm, fröhlich, frei gesagt, sie übernehmen mal wieder die Führung, sie erkennen stante pede die Unabhängigkeit des Kosovo an und dann wollen wir mal sehen, ob dieses Vorbrechen der USA die anderen nicht entsprechend beeindruckt. Auf die Russen ist da einfach null Rücksicht zu nehmen. Dagegen haben die Europäer durchaus eine ganze Weile einen hinhaltenden Widerstand gegen diese Methode versucht. Also wohlgemerkt auch die Europäer, die sich dann zu der Anerkennung des Kosovo entschlossen haben. Und unser Steinbrecher, unser Außensteinmeier, ja genau, dieser Oberdiplomat, der hat immer Wert drauf gelegt, wenn man die Russen schon ausmischen will, dann soll man doch wenigstens versuchen, eine Beschwichtigung herbeizuführen von dieser wichtigen Macht. Dem haben die USA mit ihrem vom Steinmeier manchmal so charakterisierten drastischen Vorgehen in dieser Frage gleich einen Riegel vorgeschoben. Dann der Hinweis, auch EU-intern gibt es da keineswegs eine Einheitsfront. Immerhin die viertbeste Nation mittlerweile von Europa, Spanien, die will sich der Anerkennungslinie nicht anschließen. Dazu kommt noch ein gutes halbes Dutzend sonstige EU-Mitglieder, die sagen, sie hätten Furcht vor einem Präzedenzfall. Und der soll darin bestehen, mit der weltöffentlichen Anerkennung des Kosovo, der Kosovo-Separation, wird äußeren Mächten doch allen Ernstes ein Rechtstitel darauf eingeräumt, über Bestand oder Zerfall von bestehenden Souveränen mitzuentscheiden. In der Tat, die USA, die hebeln ja diesen alten Souveränitätsgrundsatz aus, indem sie sagen, sie übergehen das Votum des Sicherheitsrates, was hier durch das Vetorecht der Russen kein Ergebnis bringen würde, und setzen ihre Macht anstelle des Völkerrechts. Soll man übrigens an der Stelle sich nicht auf den alten Status quo des Völkerrechts stellen, weil sehr deutlich wird ja, dass Völkerrechtsfragen nichts anderes sind als verschobene Gewaltfragen, wo die Gewalt letztendlich entscheidet, was Recht ist. Ja, nicht zuletzt gibt es einen heftigen Streit zwischen den Europäern und den Amerikanern nach der Seite hin, dass die EU den Balkan als ihren Hinterhof beansprucht. Sie will den Balkan ordnen, aber als eigene Macht die anderen, und sei es auch bloß den Balkanesen, einfach diktieren kann, was die zu tun haben, da blamiert sie sich. Dann muss sie sich wieder an die NATO, genauer gesagt, an die in der NATO materialisierte Militärmacht der USA wenden und sich gewissermaßen die Macht von dort borgen, um im Balkan entscheidenden Einfluss auszuüben, mit der Folge, dass dann wiederum die USA entscheidenden Einfluss ausüben, auch in Europa. Welche Lehre haben die Europäer aus diesem für sie ärgerlichen Zustand gezogen? Ja, natürlich nicht etwa, dass man dann halt kleinere Brötchen backen muss, wenn man imperialistisch das noch nicht vermag, was man sich vorgenommen hat, sondern so gut es geht, in Sachen imperialistische Kompetenz nachzuziehen und die eigenen Mängel auf dem Sektor auszubügeln. So setzen also wieder einmal die Amis mit ihrer Weltmacht den Maßstab in dieser olympischen Disziplin Weltordnen. Und sie setzen einen Maßstab, dem die zweite Imperialistengarnitur beim Landkartenschreiben unbedingt nacheifern muss. Zum Beispiel unser liebes Mittelmonster namens Deutschland. Gut, das soll das Schlusswort für heute gewesen sein. Wir haben uns befasst mit der staatlichen Verselbstständigung des Kosovo und wir hoffen, klar gemacht zu haben, dass das mal wieder eine üble imperialistische Scheiße ist.